Hey, wir sind
Katrin, die meisten kennen mich unter dem Spitznamen Quatti.
Und Sarah mit Österreich What the Fuck. Wir stellen unseren Gästen die Fragen, die ihnen sonst keiner stellt und erfahren so viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass ihr sie über unsere Gäste wissen wollt. Wir haben natürlich einen Fahrplan für unseren Podcast. Wir steigen ein mit der Frage nach der nicht offensichtlichen Expertise, den geheimen Leidenschaften und Hobbys der österreichischen und deutschen Prominenz an gescheiten und interessanten Menschen, für die sie eher nicht so bekannt sind.
Guten Morgen!
Was möchtest du werden?
Ein Astronaut.
Ich habe eine Wissenschaftlerin gemacht.
Schaut aus wie ein Geist. Gehen Geister zum Zahnarzt?
Ja.
Wirklich?
Stopp! Seid ihr alle da? Sprachförderung findet dieses Jahr nicht statt. Die Schulpsychologin werden wir auch nicht mehr lange haben.
Und die Teamkollegin ist krank, ne? Da habe ich keine Unterstützung jetzt.
Right.
Hast du auch ein T-Shirt an beim Schwimmen?
Manchmal.
Die Beine darf man aber herzeigen,
ja.
Laut deinem Papa.
Aber
den Bauch muss man abdecken, oder wie?
Den Bauch und die Brust und den Po muss man abdecken.
Aha. Ja, nee, da brauchst du sie nicht auslachen. Ja. Darf sie das selber entscheiden?
Ja.
Gut.
Außer wenn er ihre Frau ist. Außer wenn er ihre Frau ist.
Möchtest du gerne ein Bub sein?
Nein.
Willst du gerne eine gute Arbeit kriegen?
Ja.
Frieden ist am wichtigsten auf der Welt. Durch Krieg und Kämpfen und Schlagen.
Es geht nur um Ukraine und Russland. Was ist mit Syrien los?
Ich habe nur auf den Fuß gestampft.
Hast du dich danach entschuldigt?
Ich habe vergessen.
Lass uns mitspielen!
Von Kopf bis Fuß! Von Kopf bis Fuß! Eine Hand zum Fuß und noch eine Hand zum Fuß.
Heute ist Ilka Idiskut zu Gast bei uns. Ilke, du bist Lehrerin und Protagonistin im Film Favoriten, den möglicherweise einige von unseren Hörenden gesehen haben. Jetzt ist der Sprung zu deinem Hobby, Theater und Kino, gar nicht so groß. Wie kommt's? Was schaust du dir gerne an? Gibt's Gründe, warum du im Moment nicht ins Kino oder ins Theater kommst?
Ja, also das war ein Hobby sozusagen vor dem Kind. Ich habe ein 2,5-jähriges Kind mittlerweile und komme leider viel zu selten ins Theater, aber auch ins Kino natürlich, weil mir die Zeit leider nicht bleibt für mein Hobby. Aber davor habe ich wirklich sehr viel Zeit im Theater verbracht. Vor allem haben mich Komödien sehr interessiert, weil man da einfach komplett locker sein kann und auch die Schauspieler mich immer total faszinieren natürlich und die Schauspielerinnen. Und ja, also mittlerweile, wie gesagt, muss ich mir wieder die Zeit nehmen und einmal ins Theater gehen, aber auch habe ich mir sehr gerne aktuelle Filme angeschaut, meistens Actionfilme, wie zum Beispiel auch Fantasy oder Komödien, also ganz unterschiedlich. Und das dann auch mit meinen Kids besprochen, natürlich aus aktuellem Anlass, wenn man dann so tolle Filme gesehen hat und weiß, okay, die Kinder kennen sich da auch aus.
Und zum Beispiel, welche Filme?
Also zum Beispiel habe ich immer gerne die Marvel-Filme gesehen und vor allem in den vierten Klassen weiß man, wo die Kinder schon so vorpubertät sind, die sich dann auch für diese Filme interessieren oder diese Actionhelden, diese Superhelden, die dann sozusagen auch einen Platz in den Lebensrealitäten der Kinder haben, ja, weil sie oft unsere Kinder begeistern, müssen wir schon sagen, wenn sie gute Taten machen und sozusagen diese schönen Seiten auch zeigen, dass eigentlich Hilfsbereitschaft wichtig ist im Leben. Ich meine, nicht jeder hat eine super Kraft, obwohl wir wissen, dass wir im Alltag auch viele solche Dinge meistern, die jetzt auch unter Superkraft fallen würden. Aber genau diese Themen haben mich und meine Kinder immer sehr interessiert, wenn sie so ab der dritten Klasse, würde ich sagen, also ab 8, 9, 10 Jahren, hat man das sehr gut im Unterricht auch einbauen können.
Hast du einen Lieblingssuperhelden oder eine Lieblingssuperheldin? Jetzt muss ich schon fragen.
Also was mir sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel Miss Marvel oder auch die Frau Romanoff, die bei den allgemeinen Avenger-Filmen sozusagen sehr präsent war, aber dann auch einen eigenen Film hatte. Also die weiblichen Charaktere, die starken, die gefallen mir schon besonders gut. Ja, aber auch, weiß nicht, Captain America oder Iron Man, also alles Mögliche
Ich bin ja auch ein großer Fan von Wonder Woman.
Ja, zum Beispiel auch, ja.
Aber genau. Es hat vor allem so den Vorteil, sie sind so anschlussfähig, die Charaktere. Man kann, wenn man ein Beispiel braucht, so was soll ein Kind tun oder nicht tun oder warum tun wir irgendwas nicht? Es ist so leicht, da was zu finden, einfach weil es schon so viele Filme gibt und so viele Beispiele.
Genau.
Und einem Kind die Frage zu stellen, dann wird Iron Man das tun? Und dann wissen sie das eh gleich selber.
Genau. Also auch mit richtig und falsch hier zu kategorisieren nicht. Also wenn man was bespricht und dann solche Vorbilder eigentlich, ja, wenn Menschen etwas Tolles und Richtiges machen. Auch wenn sie keine realen Vorbilder sind, aber trotzdem das so veranschaulich zu präsentieren, ist sowieso unser Lebensalltag in der Schule, oder?
Völlig.
Und Ilkay, gibt es bei deinen SchülerInnen so Lieblings-Superhelden, Heldinnen? Also gibt es da irgendeine Tendenz?
Ja, also ich kann jetzt in der ersten Klasse ist es meistens Spider-Man. Jetzt habe ich wieder eine erste Klasse. Aber davor war es oft Iron Man oder Hulk oder ja, also da gab es dann wirklich ganz unterschiedliche Meinungen.
Und ja. Gerade wenn Kinder den Hulk lieben, ist das auch immer so ein schönes Escape für die, weil sie, wenn man sich so eigentlich in der Gesellschaft schwach und vielleicht nicht powerful fühlt, dass man sagt, ja, okay, aber wenn ich der Hulk wäre, dann könnte ich das ändern. Wenn ich stark wäre, könnte ich das. Also das finde ich auch immer so, das verrät ganz viel über den Alltag der Kinder, wer ihnen jetzt gerade wichtig ist. Ja, der Spider-Man, das ist mehr so im Rahmen der Fantasie, aber wenn es dann der Hulk ist oder einfach irgendjemand, der super stark ist, da finde ich, verrät das dann schon immer ganz viel über dieses, ich fühle mich schwach und unwichtig, einfach auch als Kind in der Gesellschaft.
Genau. So ist es, ja. Das zeigt ja der Hulk ganz gut, indem er sich sozusagen immer verwandelt zu dem Hulk wird, obwohl er zuvor, wenn er kein Hulk ist, ja eben sozusagen ein Schwächerer, obwohl er es nicht ist. Er ist ja auch ein Professor und so, aber trotzdem natürlich, ja, da hast du recht.
Aber es ist lustig, weil ich habe auch beide als Kind total gemocht. Natürlich eine völlig andere Generation, aber das waren noch die, weil Hulk und Spider-Man gab es ja auch Zeichentrickserien, damals auch noch Ende 80er, Anfang 90er. Und ich habe auch beide so geliebt, weil es so, also vor allem beim Spider-Man, das ist so quasi der komplette, unter Anführungszeichen jetzt Normalo, der irgendwie auch nicht so wirklich gemocht wird oder halt ein schwieriges Leben hat und so der geheime Superheld ist, wo er dann der komplette Hero ist und bewundert wird und als der brillentragende Studi das komplette Gegenteil.
Genau. Und die neueren Versionen, die zeigen ja auch, dass der Typ
Peter Parker.
Ich habe seinen Namen, Peter Parker, genau, dass der Peter Parker sozusagen ja auch ein Schüler ist und so weiter. Also ich glaube, das ist schon noch, wo die Kinder selbst was aus ihrem Leben wiederfinden. Nicht, er wird ja ein bisschen auch manchmal gemobbt und so weiter. Da gibt es ja unterschiedliche Versionen eben oder nicht gemocht. Und natürlich, vielleicht zeigt das auch den Kindern, dass man durch gewisse Momente, in dem Fall der Spider-Man durch einen Spinnenbiss, ja seine Kräfte erhält, aber auch die Kinder durch Veränderungen auch sozusagen aus ihrer aus ihrer Welt ein bisschen doch mehr hinauswachsen können und Unterschiedliches schaffen können. Also ich glaube schon, dass die Kinder das auch so verknüpfen mit ihren eigenen Realitäten.
Das ganz bestimmt, ganz bestimmt. Gerade so diese Mobbing-Geschichte ist halt doch an Schulen auch immer einfach Alltag. Ja, wir haben das immer wieder, dass man damit zu tun hat, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich meine, ja, so ein Spinnenbiss wäre dann schon manchmal ganz praktisch, aber ganz so einfach sind die Lösungen dann üblicherweise doch nicht.
So ist es, ja. Ich glaube, bei den Mobbing-Sachen muss man sowieso generell, vor allem als Lehrperson, sehr aufpassen, weil, also ich habe das jetzt auch gesehen, dass manche Schüler das teilweise auch sehr unbewusst machen, aber leider oft auf einen Schüler oder auf eine Schülerin oft losgehen, weil sie vermutlich das Gefühl haben, dass diese Person oder dass dieses Kind einfach nicht sehr viel, wie soll ich sagen, sich verteidigen kann, sich bemerkbar machen kann, doch sehr ruhig und leise bleibt, obwohl Angriffe jetzt auch verbale oder körperliche sind. Also, aber auf der anderen Seite merke ich, das ist gar nicht so bewusst von dem anderen Schüler, aber leider übersieht man das dann oft, ja, weil es eben nicht so bewusst passiert. Und deswegen finde ich, ist da die Präventionsarbeit sowieso immer ganz wichtig, dass man da wirklich sofort eingreifen muss und dieses Gemeinsame stärken muss, damit das nicht vorkommt.
Und ich weiß jetzt nicht, wie arg das in den Volksschulen schon ist, weil ich bin in der Mittelschule. Ja. Aber bei uns ist vor allem ein Teil des Mobbings, den wir einfach überhaupt nicht sehen, findet dann im digitalen Raum statt, in den unsäglichen WhatsApp-Gruppen der Kinder. Ja. Und für mich ist der große Unterschied zu dem Mobbing, das zu unserer Schulzeit stattgefunden hat, ist der große Unterschied tatsächlich einfach, dass die Kinder dem überhaupt nicht entkommen können. Das heißt, wenn ich in der Schule gemobbt worden bin, ja gut, um 3 war die Schule aus, dann bin ich zu Hause gegangen, habe mit meinen Freunden gespielt und es hat mich nicht weiter interessiert. Aber da geht halt jetzt das Mobbing einfach weiter. Und das ist was, das für mich so ist. Es gibt für die Kinder einfach keine mobbingfreie Zeit mehr, wenn sie wirklich gemobbt werden. Ist das bei euch auch schon ein Problem?
Also in einer ersten Klasse natürlich weniger, ja, aber dann ab der dritten, vierten Klasse ganz bestimmt, weil die Kinder dann oft schon Smartphones besitzen. In der ersten Klasse nicht natürlich, ja. Und vor allem in der Volksschule bist du als Klassenlehrerin fast die ganze Zeit in deiner Klasse und kannst das Ganze natürlich viel besser durchschauen und kannst viel bessere Präventionsarbeit vermutlich leisten. Als jetzt natürlich auch, ich meine, eure Arbeit ist in diesem Fall schwieriger in der Mittelschule, weil ihr vereinzelte Stunden drinnen seid, aber dann auch die Schülerinnen natürlich überhaupt unbegrenzten Zugang auch haben, dann durch das Handy, durch ein Smartphone, soziale Netzwerke, WhatsApp oder wie auch immer. Also natürlich ist diese Arbeit, finde ich, auf jeden Fall schwieriger, ja, um das dann auch wirklich durchschauen zu können, weil wie gesagt, also oft bekommt man diese kleinen Momente, die eigentlich so wichtig sind, doch gar nicht mit.
Ja. Und dann ist es aber umgekehrt auch so, dass es sehr viele Kinder gibt, die halt jetzt einfach Mobbing als Modewort verwenden und sagen, der mobbt mich, ich werde gemobbt und das ist aber ganz was anderes. Also so der hat mich, weiß ich nicht, der hat sich bei der Kloschlange vorgedrängelt, das ist nicht Mobbing. Ja, also dass man da dann auch so ein bisschen immer also ja, du hast völlig recht damit, dass ich halt einfach auch nicht die ganze Zeit in der Klasse bin, wobei ich tatsächlich in meiner Klasse sehr viel bin, aber viel sieht man halt einfach nicht, weil es in den Pausen stattfindet und ich bin bei der Pausenaufsicht beim Klo oder wo auch immer.
Ja.
Und ich bin dann halt schon darauf angewiesen, dass mir die Schüler erzählen, was los ist. Und wenn ich dann welche habe, laut schreien, aber ich werde gemobbt und ich werde immer gemobbt und alle mobben mich. Und da geht es aber um ganz andere Sachen oder das ist selbst jemand, der andere Kinder mobbt. Das ist schwierig zu sehen. Also das ist, und eben ganz viel ist auch tatsächlich im digitalen Raum. Es sind irgendwann 2 SchülerInnen zu mir völlig zerstritten gekommen und sagen, beide, ich kann nicht mehr neben der sitzen. Dann sage ich, warum, was ist los? Ja, jemand hat ein Foto von mir in die WhatsApp-Gruppe gestellt und ich wollte das nicht und der hat das dann aber geliked. Und wo ich dann sage, da weiß ich dann auch einfach nicht mehr, was ich tun soll. Da bin ich völlig aufgeschmissen, weil das ist zu einer Zeit passiert, wo ich nichts damit zu tun habe. Aber die Konsequenzen sind natürlich in der Schule völlig spürbar.
So ist es, so ist es. Und du bist ja dann oft auch als Lehrperson auf der einen Seite, also gespalten. Auf der einen Seite willst du den Kindern ja helfen, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, passiert das in der Freizeit beziehungsweise auf digitalen Plattformen, wo wir gar keinen Einblick haben oder ja, also und genau das ist ja auch, finde ich, oder das macht unsere Arbeit so belastend, dass wir doch auch Probleme, die die Kinder oder diese Eltern oder die Familien haben, in ihrer Freizeit sozusagen in der Schule lösen müssen. Mhm. Ja, weil wir müssen diese Probleme lösen, weil genau wie du sagst, wir spüren die nämlich dann. Und dieser Ausmaß wird dann vielleicht immer größer oder dieses wie soll ich sagen, also diese Grenze, diese Aushaltegrenze dieser Kinder, ja, wenn die dann überhaupt nicht mehr miteinander können, dann fällt die Arbeit wieder auf uns zurück und wir müssen diese Arbeit oder dieses Problem lösen. Und genau das ist, finde ich, auch dieses Belastende an unserer Arbeit, ja, dass wir immer sozusagen Konflikte lösen müssen, immer etwas im Kopf haben, womit wir psychisch selber auch arbeiten, oder?
Es ist so viel, dass einfach zu Hause oder in der Freizeit ist, dass die Schüler halt in der Schule noch beschäftigt. Mhm. Und das deshalb halt für uns auch relevant ist. Also das war was, Ilka, sag mir, ob das für dich anders war, aber darauf war ich null vorbereitet, als ich angefangen habe zu unterrichten. Mir war nicht klar, wie viel Kontakt zum Jugendamt ich haben würde.
Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass wird auch viel zu wenig zum Beispiel an der PH während der Ausbildungszeit überhaupt besprochen. Also ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, dass ich jemals überhaupt etwas, ich meine, ich habe schon gewusst, es ist ein Jugendamt, wir hatten nie im Umfeld oder in unserer Familie damit zu tun sozusagen. Deswegen hat man jetzt auch nicht wirklich Verständnis dafür, was die genau für eine Aufgabe haben. Aber wenn man dann beginnt zu arbeiten, da hast du vollkommen recht, merkt man, wie man eigentlich Kinder schützen kann. Und da muss man auch eine Ahnung vom Jugendamt haben. Ja.
Mhm. Das stimmt, oder ja. Vom Schulkooperationsteam oder was auch immer es dann noch alles gibt. Also mit wie vielen externen Institutionen man da zu tun hat.
Ja, stimmt, auf jeden Fall.
Ich möchte gleich einhaken, weil das jetzt ja ein Punkt war. Also nachdem der Film herausgekommen ist und ja sehr breit auch wahrgenommen und rezipiert worden ist in der Öffentlichkeit, waren ja dann die Reaktionen zum Teil irgendwie, da hat man dann in der öffentlichen Diskussion, haben manche versucht, das irgendwie so als sehr, ja, das ist halt den Favoriten so und das ist halt der Schule so. Also wo es dann wieder sehr stark so in Richtung, das ist halt dort so, aber in quasi woanders ja nicht. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, es ist eine Schule, wie es zig andere auch einfach gibt und mit Dingen und auch diese Situation, wo du interveniert hast, Ilka, wo MitschülerInnen gegen eine Schülerin dann angefangen haben, auf die hinzuhacken und du interveniert hast. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber das ist was, das ist ja, das hast du ja an jeder Schule eigentlich. Also das sind ja Herausforderungen, die es an jeder Schule unabhängig von wo die Schule ist, wie die Klasse sich zusammensetzt. Das sind ja soziale Themen, die uns alle betreffen. Und ist das auch deine Erfahrung?
Natürlich. Also ich muss sogar sagen, ich habe sogar bei Diskussionen gehört, ich meine, das will ich überhaupt gar nicht sagen über meine Kinder, um ehrlich zu sein, aber wie schlecht die Klasse ist, wie wenig sie gelernt haben. Also das waren natürlich die wenigeren Kommentare. Meistens haben die Leute sehr positiv geredet, weil sie einen Einblick hatten sozusagen auch und auch Positives wahrgenommen haben, und zwar wie viel die Kinder eigentlich in so einem kurzen Zeitraum auch gelernt haben. Aber leider gab es auch die Negativmenschen, die gekommen sind. Und ich muss sagen, im Vergleich, jetzt, ich habe ja auch mehrere schon Klassen gehabt, fand ich diese Klasse gar nicht so, ich sagen kann, so schlecht jetzt, ja, obwohl ich das gar nicht sagen auch will, jetzt so wie diese Menschen meine Klasse beschrieben haben. Also, aber es gibt auf jeden Fall Klassen, wo man viel größere Herausforderungen hat, ja, wirklich, wo Kinder sehr traumatisiert sind, wo Kinder sehr schon gewaltbereit sind, wirklich überhaupt nicht mit den Gefühlen umgehen können aufgrund von ganz schlimmen traumatischen Erlebnissen, mittlerweile wirklich ungeliebt sind, in WGs leben, weil die Familien Gewalt ausgeübt haben. Oder ich meine, also es gibt wirklich, und ich habe diese Kinder auch in meinen Klassen, ja, oder habe sie auch in meiner Schule gesehen. Ich wurde auch geschlagen von einem Schüler zum Beispiel, der hochtraumatisiert war. Also das sind dann die Sachen, die diese Menschen oft nicht sehen. Und es gibt viel mehr Schulen und nicht nur in Wien, ja, die gibt es in vielen Ballungsräumen, wo die Kolleginnen mit wirklich ganz ärgeren Voraussetzungen sozusagen versuchen, sich durchzukämpfen. Jetzt aber gar nicht, sie kämpfen nicht mit den Kindern oder irgendwie, oder, sondern da geht es einfach darum, dass man will, dass es diesen Kindern gut geht. Aber leider sind die Rahmenbedingungen nicht so, dass wir dann das sozusagen auch leicht haben.
Also das ist eben auch was ich finde, das sieht man in dem Film unheimlich gut. Und an dieser Stelle nochmal definitiv eine Schauempfehlung für Favoriten für alle von euch. Wirklich guter Film. Was für mich war, ich hatte den Vorteil, ich habe diesen Film in einer Vorstellung gesehen, wo lauter Lehrerinnen und Lehrer eingeladen waren. Das heißt, ich bin in einem Kino gesessen, das voll war mit Lehrkräften. Und von uns war halt dieses Schockierte und Pseudo-Schockierte, was man da dann überall danach hatte in den Medien, so, ach, und wie schrecklich, und die Kinder, und das war halt bei uns gar nicht, sondern wir haben uns angeschaut und gesagt, so, ja, Alltag ist so, bis auf eine Stelle in deinem Film. Und ich muss das jetzt on air sagen, entschuldige, das geht nicht anders. Es ist dort ein Plakat, also die Kinder machen ja einen Vortrag, und ein Plakat ist mit Tixo an dem Smartboard befestigt. Und an dieser Stelle ist eine Kollegin von mir, ist woanders gesessen im Kino, und sie hat genau zu dem Zeitpunkt hat sie mir ein WhatsApp geschrieben. Sarah, Tixo am Smartboard, das kann man doch nicht machen! Und ich habe das deshalb mitbekommen, weil ich das Handy in der Hand hatte, um ihr das zu schreiben. Also, und ja, ich kann nur darüber lachen. Ja, was sollst du sonst machen, wenn du keinen Platz hast, wo du das Plakat hinhängen kannst?
So ist es, ja. Und das war ja, also ich meine, ich nehme deine Kritik an, danke, ich mache das nicht mehr. Also am 19.
Mach das vielleicht nur nicht beim Film, weil, weißt du, mich würde das... Entschuldige.
Alles gut. Alles gut. Sag's nur.
Mein Facility Management würde mich dafür wahrscheinlich am Fahnenmast draußen aufhängen, wenn ich das tue.
Ja, also ich habe das, wie du sagst, also aus Notsituationen, weil du hast keine Möglichkeit sozusagen, entweder musst du zwei Kinder beauftragen, das Plakat zu halten, oder das präsentierende Kind, das geht nicht. Ja. Also ich hatte leider in der alten Schule nicht eine Möglichkeit, dass ich die Plakate irgendwo hinbinden kann oder aufhängen kann. Das ging nicht, deswegen haben wir natürlich die Smartboards dann mit. Ich habe es mit Patafix dann auch probiert. Also irgendwie, genau, wir haben versucht, eine Lösung zu finden. Mittlerweile mache ich es nicht mehr natürlich, weil ich die Möglichkeiten habe und sozusagen Whiteboards auch in der Klasse kleine noch hängen habe. Aber ja, du hast vollkommen recht, ja, das sollte man ja nicht machen, es ist ja nicht diese übliche alte Tafel.
aber eigentlich illustriert das total gut einen Punkt, nämlich, dass man Notsituationen hat und man findet eine Lösung dafür. Und ich finde, das zieht sich nicht nur durch den Film, sondern durch den gesamten Alltag in der Schule. Wir kriegen irgendwas serviert, wir müssen damit umgehen und dann versucht man das Beste draus zu machen. Und manchmal ist das halt tick so am Smartboard.
Genau. Mein leichter wäre natürlich, eine PowerPoint-Präsentation mit den Kindern zu machen, aber dann hätte man nicht diese üblichen Plakate und würde man keinen Tick so brauchen.
Ja, aber die Plakate sind doch auch wunderschöne Klassenzimmerdeko. Ja,
auf jeden Fall, genau. Und ich finde das besonders schön, weil die Kinder da wirklich sehr viel Zeit investieren und selber auch sehr viel machen können und nicht nur mit dem Computer jetzt etwas gestalten, sondern auch wirklich mit der Hand und mit ihrer Kreativität, die jetzt nicht einfach vorgelegt wird.
Ich habe noch eine Frage, und zwar gerade wenn's also jetzt nicht mehr in der Diskussion rund um den Film, sondern auch was sozusagen die Diskussionen rund um das Bildungssystem, rund um Schule. Ich habe so den Eindruck, das ist nur mein subjektiver Eindruck, die kreisen sehr oft um dieses Thema Deutsch können, Deutsch lernen, Mehrsprachigkeit, auch sehr, sage ich jetzt einmal, Defizit, also da wird sehr oft in der gerade in der politischen Diskussion auf die Defizite geschaut. Da werden Dinge, habe ich den Eindruck, problematisiert, die aber eigentlich zum Lernen ja dazugehören. Und täusche ich mich da, oder ist das was du, Ilke, und natürlich auch du, Sarah, was ihr auch spürt, wo ihr euch oft denkt, warum wird das diskutiert? Das ist doch didaktisch und pädagogisch komplett, also das muss sogar so sein im Unterricht, und die Kinder lernen genauso. Warum ist das jetzt auf einmal ein Politikum, oder warum wird das überhaupt zum Problem gemacht?
Ja, also ich sehe das natürlich genauso wie du. Also Deutsch ist mittlerweile, also vor allem das Thema, ja, Deutsch in der Schule ist mittlerweile ein Thema, wo viel in den Medien auch berichtet wird. Das wissen wir, und ich glaube, da sind die Menschen sehr gespalten. Wobei ich finde auch, dass die Mehrsprachigkeit aber überhaupt nicht betont wird, beziehungsweise auch als Ressource gezeigt wird. Ja, wie wichtig es auch ist, dass Kinder, Menschen mehrere Sprachen können, auch diese Erstsprache zu fördern zum Beispiel, ja, wie wichtig das ist, damit dann die nächste Sprache sozusagen besser erlernt werden kann. Also mir fehlen dann halt oft diese Punkte auch in diesen Debatten. Ich habe das damals auch mit dem Bildungsminister, ich glaube, das war im Standard, ausdiskutiert, warum die Mehrsprachigkeit leider immer so auch als negativ gezeigt wird, als negatives Beispiel gezeigt wird. Ich weiß schon, Deutsch ist unsere gemeinsame Sprache. Natürlich sollen Kinder Deutsch lernen, das ist keine Frage. Unsere Unterrichtssprache ist Deutsch, wenn es jetzt keine bilinguale Klasse ist oder wie auch immer. Aber trotzdem haben unsere Kinder, viele Kinder, vor allem in Wien, eine andere Erstsprache. Und ich finde auch, diese Erstsprache muss eben gefördert werden. Denn ohne diese Erstsprache gut zu können, gut zu beherrschen, kann ich auch nicht die nächste Sprache erlernen. Und ich glaube, das wollen halt manche Menschen überhaupt nicht sehen, weil sie beharren einfach darauf, auf die deutsche Sprache. Und in kürzester Zeit erwarten wir dann von unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. Das ist aber nicht die Realität. Kinder, die in bildungsfernen Familien aufwachsen, wo die Eltern vielleicht nicht sehr gut Deutsch sprechen oder nicht gut Deutsch sprechen, diese Kinder sind leider benachteiligt in unserem System. Die haben nicht die Chance, Deutsch zu sprechen zu Hause, weil die Eltern die deutsche Sprache nicht so gut können. Was auch ganz klar ist, wenn ich nicht gut Deutsch sprechen kann, werde ich auch nicht Deutsch mit meinem Kind sprechen. Ja, also ich glaube, das würden wir als Lehrpersonen sowieso keinem Elternteil empfehlen, wenn wir sehen, okay, überlassen Sie das genau einfach sozusagen uns. Wir werden das mit Ihrem Kind schon lernen in der Schule, richtig. Also ich glaube, das ist halt etwas, wo man dann gewisse Punkte übersieht, dass man sich denkt, gut, ja, aber warum sprechen die Eltern nicht Deutsch zum Beispiel? Also ich höre das immer sehr oft bei Diskussionen oder wenn ich mit Menschen rede. Aber warum lernen diese Kinder nicht zu Hause Deutsch?
Wem denn?
Genau.
Und ich möchte, dass die Kinder nicht das Deutsch lernen, das ihre Eltern sprechen. Weil die Eltern können es oft einfach auch nicht gut. Und ganz wichtig ist ja, dass sie die Erstsprache einfach richtig lernen, weil sie brauchen zumindest einmal eine Sprache, in der sie denken können. Weil für mich ist das immer so die Frage, wenn man zwei Sprachen schlecht spricht, in welcher Sprache kann man sich dann, da hat man ja dann gar nicht die Möglichkeit, komplexe Gedanken überhaupt zu formulieren, egal in welcher Sprache. Also das ist sowas, wo ich immer den Eltern immer sage, bitte sprechen Sie Erstsprache mit dem Kind, das ist wichtig. Und ganz ehrlich, also wenn sie dann zu uns in die Mittelschule weiterkommen, die Kinder aus der Volksschule, dann reicht das Deutsch im Normalfall. Es reicht üblicherweise nicht für eine gute Deutschnote. Aber es reicht, und das ist ja immer der große Vorwurf, die Kinder kommen in der Schule nicht mit. Es reicht, um in den Fächern mitzukommen, in den Realien. Es reicht, um die Erklärungen für Mathe zu verstehen. Es reicht. Also kommen sie alle mit perfektem Deutsch? Nein. Aber ganz ehrlich, bei uns in der Klasse sitzen, glaube ich, 12 Erstsprachen. Kinder mit 12 verschiedenen Erstsprachen. Die sprechen Deutsch miteinander. Was sollen sie denn sonst machen? Das ist ihre gemeinsame Sprache. Und ich glaube, dass da in Wirklichkeit nämlich eigentlich die Ressource steckt, dieses, jedes Kind spricht eine Erstsprache richtig gut und miteinander sprechen es dann eh Deutsch. Weil wenn sich zwei auf Türkisch unterhalten und dann kommt einer vorbei, der kann kein Türkisch, dann kommt immer gleich ein, kannst du Deutsch sprechen, das ist unhöflich. Sie checken sich da eh gegenseitig. Und ich finde, wir müssten diese ganze Diskussion um Deutsch und die Deutschkenntnisse und wie schrecklich das nicht alles ist, mal einfach so ein Stück hinten anstellen und sagen, die Kinder machen im Rahmen dessen, was sie haben und in einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich das Beste.
Genau.
Die lernen nämlich alle Deutsch.
Und das sind eben die Identitäten. Und auch, ich finde, oft zu sagen, ja, sprich jetzt lieber Deutsch oder hör auf deine Erstsprache oder weiß nicht, hör auf Türkisch zu reden oder Arabisch, ist ja wurscht, welche Sprache.
Ja.
Also ich finde, das ist einfach sowieso total unhöflich, weil das sind die Identitäten dieser Kinder. Ich würde auch nicht sagen, wenn zwei Menschen sich auf Englisch unterhalten, sagt genau niemand, hör auf Englisch zu reden, wir leben in Österreich. Ja? Und genau das ist halt mein Punkt. Ich würde auch niemals, mein ganz ehrlich, und es würde auch niemals eine Lehrperson, die jetzt etwas gegen alle Sprachen hätte, die hier in Österreich gesprochen werden sozusagen, wenn zwei Kinder oder Schülerinnen Englisch miteinander sprechen, würde nie diese Person auch sagen, hör auf Englisch zu sprechen. Ja. Ja? Und genau das, finde ich, ist der Fehler. Und ich glaube, genau so schaffen wir es, dass wir manche Kinder leider in unserem System verlieren, weil wir einfach genau diese Meinung, diese, weiß nicht, wie ich das nennen soll, diese Negativmeinung genau diesen Kindern zu spüren geben, oder diese Haltung ist es eigentlich.
Ja,
ja, diese negative Haltung und diese Kinder genau eben mit ihren Identitäten nicht akzeptieren wollen.
Und ich glaube, ganz oft, wenn sowas ist von Lehrkräften, wenn sowas kommt, steckt oft dahinter die Angst, oh, die reden jetzt über mich, ich verstehe das nicht. Aber ganz ehrlich, also abgesehen von ab und zu Schimpfwörtern, die dann aber die ganze Klasse in allen Sprachen kann, weil das geht schnell. Abgesehen davon, was passiert denn meistens, wenn sich zwei in ihrer gemeinsamen Erstsprache unterhalten? Naja, eine erklärt dem anderen gerade noch was. Haben wir ganz oft, ich habe ein Mädchen in der Klasse, die den schwächeren Schülern dann auch gerne halt auf Arabisch erklärt, wie das jetzt funktioniert oder was die Lehrkraft da gerade will von ihnen. Oder, und das ist aus meiner Sicht nämlich tatsächlich der häufigste Fall, es wird jemand getröstet. Und das geht natürlich einfach in der Erstsprache am allerbesten. Und klar, wenn zwei Schüler dastehen und sie sprechen Arabisch miteinander und dann kommt die türkische Freundin dazu und sagt, hey, ich verstehe nicht, was ihr redet. Wie gesagt, das reguliert sich sowieso.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich finde, als Lehrperson muss ich schon eine gewisse Stärke haben, auch, dass ich genau das aushalten kann und nicht glaube, dass Schülerinnen über mich reden. Ja, also ich finde, als Lehrperson muss mir das genauso egal sein, auch wenn Schüler, und ich muss ja auch diese Beziehung aufgebaut haben, dass ich sagen kann, hey, wenn du ein Problem hast oder wenn dir etwas nicht passt, ja, bin ich auch kritikfähig und du darfst mir das auch sagen, ja, und ich bin dir nicht böse oder ich werde dich nicht anschreien, sondern wir schauen einfach, wie wir das Beste daraus machen können und schauen, ob wir danach noch gut miteinander können. Also ich glaube, das ist oft unser Fehler, dass wir, wenn Kinder, ja, das sind Kinder und das ist ja, sind Kinder. Und wenn wir wissen, Kinder und Jugendliche, ja, die haben halt emotional eine andere Gefühlslage, also die sind komplett, ja, sehr emotional einfach, weil sie pubertär sind, weil es Kinder sind und die reagieren oft anders als wir. Und ich glaube, wir sollten schon diese Reife haben, zu sagen, ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass meine Schülerinnen über mich reden, wenn sie jetzt in der Pause die ganze Zeit Arabisch reden oder sich kurz was, ja, weiß nicht. Also ich finde, ich weiß nicht, für mich ist das einfach eine Sache, wo ich mir denke, ich muss Vorbild sein Und ich muss meinen Schülerinnen ja eben das beibringen. Das ist ja meine Aufgabe als Lehrperson auch, dass ich ihnen beibringen kann, dass ich Kritik annehmen kann. Und wenn sie gerade etwas über mich besprechen wollen oder lästern wollen, oder ja, dann muss ich das auch aushalten können, ja, als erwachsene Person.
Weil sie auf Deutsch genauso über uns lästern. Es ist doch jetzt nicht so, als könnte man das nur in einer anderen Sprache.
Also, nein, aber sie lästern.
Also ich bin völlig überzeugt, dass meine Schüler und Schülerinnen, wenn ich nicht zuhöre, gelegentlich über mich lästern. Und das muss so sein. Sorry. Genauso wie wir über unsere Vorgesetzten ab und zu ablästern müssen. Das ist einfach so. Die sind 9 Stunden am Tag dort drinnen und ich bin im Prinzip die freundliche Gefängniswärterin. Natürlich müssen die über mich lästern und das muss ich aushalten.
Genau. Und ich glaube auch, also ich finde natürlich, es kommt dann drauf an, worüber man dann zwar redet, aber natürlich wird auch nicht jedem mein Unterrichtsstil passen oder so, wie ich rede oder. Also das ist auch ganz normal und ich weiß, ich bin zum Beispiel auch eine, wenn ich Elterngespräche habe, dann sage ich zum Schluss den Eltern, gibt es noch etwas, was sie mir mitteilen möchten? Ja, gibt es vielleicht Kritik? Gibt es vielleicht etwas, was ihnen gut gefällt? Ja, also und ich glaube, ich habe schon dann diese Stärke, wenn mir jetzt jemand sagen würde, aber mir passt das nicht, dann würde ich mit dem anfangen, natürlich zu reden darüber und so. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir das alle tun sollten. Ja, weil ich weiß, wir haben auch oft die Angst, ja, jetzt kommt dann vielleicht etwas, was, aber wir können ja einfach darüber mal diskutieren. Und ich glaube, das schafft uns dann auch diese Räume, wo wir dann besser auch miteinander kommunizieren können, wenn wir genau diese Punkte ansprechen. Weil ich glaube, uns fehlen diese Räume. Wir sind oft so, dass wir dann sagen, na, ich möchte eigentlich gar nichts jetzt. Warum steht der schon wieder vor der Tür oder warum kommt der? Also das ist etwas, was mir zum Beispiel gar nicht passt. Und ich weiß schon, wir wollen natürlich uns auf unseren Unterricht konzentrieren, aber manchmal gibt es halt Situationen, wo Eltern auch etwas loswerden möchten. Das ist vielleicht wichtig. Und dann beschweren wir uns, ja, warum steht der schon wieder da vor der Tür? Ja, ich meine, ich verstehe es, wenn jemand ständig kommt oder jemand sich beschwert oder. Aber manchmal ist das halt wichtig, warum sie kommen und uns das mitteilen wollen. Also ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen unsere Haltung überarbeiten und einmal nachdenken, ob wirklich immer manche Situationen immer gut sind oder eben ja, der Allgemeinheit auch passen. Oder wie soll ich das erklären? Ich weiß auch nicht.
Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Also das höre ich jetzt so ein bisschen auch raus. Und das denke ich mir öfter, wenn ich so irgendwie Diskussionen über Bildung an sich und über Schule in der Öffentlichkeit mitbekomme. Ein großer Punkt ist, glaube ich, dass wir viel zu sehr übersehen, wie wichtig es ist, Konflikte auszutragen. Und das, da meine ich jetzt nicht irgendwie diese herkonstruierten, weiß ich nicht, Kulturkonflikte, ja, das ist ein Kulturkampfthemen, die ja teilweise wirklich, die dienen ja etwas anderem, ja, da geht es ja darum, nur mehr politisch zu spalten, sondern es geht wirklich so um einfach zwischenmenschliche Konflikte, die wir ja irgendwo lernen müssen auszutragen und wo, wenn nicht dort, wo wir uns die meiste Zeit aufhalten, egal, unabhängig jetzt vom Alter, ja, als Kinder in der Schule, beziehungsweise davor im Kindergarten, wo natürlich die Lehrperson dann der Reibebaum auch ist. Dann natürlich überall dort, wo Menschen sind, knarzt und gibt es Konflikte und gibt es einmal Auseinandersetzungen. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, das wird so oft einfach problematisiert, obwohl das ja was völlig, wir müssen das ja können. Wir müssen das ja auch lernen dürfen. Wir brauchen diese Räume. Es geht ja nicht, dieses Hinschauen auf, ja, und quasi SchülerInnen müssen lernen und die müssen lernen für spätere Berufsleben und da, 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 da. Und da geht es viel zu oft schlicht um Inhalte, um Lehrpläne, um, dass es auch um soziales Lernen gehen muss. Muss es ja, wenn ich nicht fähig bin zu lernen in der Schule, wie ich mich mit Konflikten verhalte, dass ich anderen auch weh tue mit bestimmten Verhaltensweisen, aber gleichzeitig Empathie eine Riesenressource ist. Wo soll ich es denn lernen als in der Schule? Und wenn das dann auf einmal zu einem Riesenproblem wird, weil es in einer Klasse Konflikte gibt oder weil diese Konflikte nämlich auch durch die Lehrperson dann begleitet werden und dass man mal sagt, so, halt, stopp, und jetzt machen wir Pause im Unterricht, jetzt gibt's einmal, jetzt reden wir nicht über, weiß ich nicht, Malrechnen, sondern es gibt da ein Ding und das tragen wir jetzt aus und da reden wir drüber. Und da habe ich so ein Riesenproblem damit, wenn das dann in der Öffentlichkeit, sei es jetzt medial oder von gewissen politischen Parteien, dann so hingestört wird, als wäre das die komplette Vollkatastrophe. Leute, das ist nicht so. Das ist eine Grundkompetenz, Konflikte lösen zu können. Ja. Also da kriege ich, Entschuldigung, war jetzt ein kleiner Rant, aber da kriege ich die Krise. Und dann hat man, dann wundern sie alle, man ist im Berufsleben, ach, die Leute können keine Konflikte mehr lösen. Ja, dann gibt es ihnen den Raum.
Ich hätte ein Beispiel, das ich, glaube ich, so erzählen kann, wenn ihr es hören wollt. Ich habe in der Klasse 4 sehr pubertäre Kinder schon, sehr groß. Und ich bin ja als Inklusionskraft in der Klasse, das heißt, ich bin tatsächlich sehr viel. Ich bin für die Kids auch normalerweise die erste Ansprechperson, weil ich einfach so oft in der Klasse bin. Und ich habe einen Burschen, also ein behindertes Kind, der immer versucht, in der Klasse mitzumachen. Und dann diese 4 großen Burschen haben ihn mitmachen lassen und haben ihm dann gesagt, na, du bist so schwach. Woraufhin der arme Kleine, der tatsächlich halt 2 Kopf kleiner ist als der Große von denen, weinend zu mir gekommen ist. Und ich sag, und die 4 Jungs hinterher, Frau Grundner, aber wir haben gar nichts gemacht. Und ich sag ihnen, nein, ich rede jetzt nicht mit euch, ihr habt mir meinen Burschen zum Weinen gebracht. Und war möglicherweise nicht die richtige Reaktion von mir, aber die Reaktion der Burschen war großartig. Die sind nämlich dann in der nächsten Pause zu mir gekommen und haben gesagt, Frau Grundner, können wir kurz mit Ihnen draußen reden? Und dann sage ich, gerne, können wir machen. Dann haben sie mir die Situation erklärt, ganz ruhig, was los war. Und ich habe gesagt, okay, danke, dass ihr mir das gesagt habt. Ihr wisst, warum ich so reagiert habe, weil es ist bei uns ein großes No-No, diesen Burschen zum Weinen zu bringen. Und dann sagen sie, ja, wir wissen, warum sie so reagiert haben. Und ich habe mich ganz ehrlich einfach nur gefreut darüber, dass diese Jungs von sich aus der Meinung sind, sie können in einer Pause zu mir kommen mit diesem Problem und das einfach mir gegenüber ansprechen, dass sie sich unfair behandelt fühlen. Und ich finde, das ist eigentlich sowas total Wichtiges. Und diese Sachen muss man halt auch sehen. Weil ich könnte mich jetzt ärgern, dass da irgendwelche Jungs ein Kind zum Weinen bringen und der Meinung sind, sie müssen mir dann auch noch was erzählen, was ich alles falsch mache. Aber ehrlicherweise habe ich mich in dem Moment total gefreut, dass die sich trauen, mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe, ihrer Meinung nach.
Und weil es ist auch schön, dass du so offen warst, nicht? Dass du dieses Gespräch dann zugelassen hast, weil ich kenne leider Kollegen,
die sofort alles immer... Ja, im ersten Moment nicht, aber in der Pause schon.
Ja, aber gut, man muss ja nicht immer sofort verfügbar sein. Ich glaube, wenn man mit einer Situation nicht klarkommt, das ist ja auch was Psychologisches, muss man sich ja auch kurz Zeit lassen. Ja, das muss man ja auch den Schülerinnen lassen, wenn man weiß, okay, das passt halt gerade nicht oder so, einmal zum Runterkommen. Und ich glaube, ja, vielleicht war das da so notwendig. Aber ich möchte nur kurz nochmal zu dem Thema zurückkommen, wo du gesagt hast, dieses Konfliktlösen ist zum Beispiel urwichtig, nicht? Und ich glaube, es, also vor allem in meiner Klasse, vor allem, wie gesagt, ich habe jetzt eine erste Klasse, arbeiten wir eher an dem Sozialen anstatt an Deutsch, Mathematik oder was auch immer, muss ich ehrlich gestehen, weil die Kinder heute auch sehr behütet sind und oft Soziales weniger lernen. Ja, das müssen wir auch uns eingestehen. Weil sie weniger mit anderen Kindern spielen, ja, weil man jetzt nicht sagt, okay, komm, geh mal in den Park oder so. Also ich glaube, das fehlt uns auch ein bisschen oder unseren Kindern. Und ich wurde damals nach dem Film, da war ich unterwegs sozusagen in Niederösterreich, Oberösterreich, wie auch immer, und es war eine Gemeinde Grein an der Donau, ja, sozusagen. Weiß noch, wie man dort dann den Film gezeigt hat, und ich war dann als als Diskussionspartnerin sozusagen dann auf der Bühne, und mir wurde ein älterer Herr, der überhaupt keine Ahnung von unseren Lebensrealitäten hatte, hat mir die Frage gestellt, und die war wirklich ernst gemeint, Unterrichten Sie nach dem österreichischen Lehrplan oder haben Sie sich einen eigenen Lehrplan gemacht? Und diese Frage war wirklich, also das war jetzt nicht so nett gemeint, so wie ich es jetzt selbst gesagt habe, sondern das war schon mit einem härteren Tonfall und so. Also das hat diesem Herrn überhaupt nicht gepasst, dass man genau solche Themen zum Beispiel anspricht in einer Schulklasse, ja, wo man eigentlich eben diese gemeinsamen Räume findet und schafft und eben die Kinder wirklich auch, wenn sie im Plenum etwas lernen, auch mehr überzeugen kann, ein bisschen beeinflussen kann und so weiter, ja, wo man diese Macht sozusagen auch hat. Und das hat mich das hat mich total schockiert, wo ich diese Frage gehört habe. Und ich habe mir gedacht, was wurde denn eigentlich im Film gezeigt? Ja, geht es da um, ich weiß nicht, Gesetze in Abu Dhabi? Also es hat mich wirklich auch schockiert, wie Menschen sozusagen, die überhaupt nichts mit unseren Lebensrealitäten zu tun haben, mit unserem Schulalltag zu tun haben, auch versuchen, Kritik auszuüben, die gar nicht passt. Ja, weil genau das ist, finde ich, ein Punkt. Das ist nicht nur das Problem in Wien, wie gesagt, sondern das ist in vielen Großstädten so, wo Kinder leider wenige soziale Kontakte haben, ja, weil es das Großstadtleben nur so weit zulässt oder Eltern zu überbehütet sind, die Kinder noch nicht wirklich viel Zeit im Kindergarten hatten und so weiter.
Ja, viele haben auch einfach nicht mehr so viel Geschwisterkinder wie früher.
Genau, so ist es.
Also dieses Lernen mit dem Geschwister ist halt auch selten mehr.
Das stimmt, ja.
Ja, und vor allem plus, dass wir haben die Situation, dass die Gesamtgesellschaft, und das ist ja nicht erst seit einem Jahr so oder seit 5 Jahren so, sondern seit Jahrzehnten in Wahrheit, alles wird schneller. Wir haben das Prinzip der Effizienz irgendwie zum obersten Prinzip erklärt. Ja. Man hat, der finanzielle Druck steigt, gerade auf die Familien, ja, also wo man schauen muss, wie man irgendwie das Geld herbringt. Und ich meine, ich glaube, das ist was, das alle Eltern ja vereint, dieser Versuch für die Kinder, denen was zu bieten, ihnen die Möglichkeiten zu eröffnen, ihnen Chancen zu geben, ja, und dafür auch ein finanzielles Fundament zu schaffen. Und das, wenn dann Eltern in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, relativ wenig Geld verdienen, weil sie ja unabhängig, nämlich dann auch vom Bildungsgrad, oft nicht die Jobs kriegen, für die sie eigentlich die Ausbildung hätten. Ja, das spielt ja dann, da kommt man dann von einem zum anderen. Also da sind wir beim Thema Chancengleichheit, da sind wir beim Thema Gerechtigkeit, wo man dann sagt, okay, die Chancengleichheit haben wir nicht. Das wissen wir. Nämlich auch, was die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt für die Eltern betrifft. Und dann spielt man das aber zurück und sagt so quasi, ihr seid ja selber, ihr kümmert euch nicht ausreichend um eure Kinder, ist eh klar, ja, da bleibt dann wahnsinnig viel liegen, ihr nehmt euch nicht die Zeit für eure Kinder, ladida, ja. Und dann ist sozusagen immer, es wird immer wieder zurückgespielt an diejenigen, die ja eh schon kämpfen und tun und machen und schauen, dass irgendwie das Geld herbringen, das notwendig ist für Familie. Und andererseits natürlich, irgendwas bleibt auf der Strecke. Wir haben alle nur einen Tag mit 24 Stunden. Ja? Und das ist das, wo ich immer dann denke, ja, gerade wenn es um Bildung geht, geht es ja nicht nur um den Zugang an sich, sondern auch, was kann ich mir leisten.
Und das ist was, also diese Bildungsungerechtigkeit ist, finde ich, gerade bei den Corona-Lockdowns nochmal unglaublich gut rausgekommen. Weil für mich als Mama mit 3 Jungs ist das hier kein großes Ding gewesen. Die sind angekommen mit ihren Sachen in Mathematik, in Geschichte, völlig wurscht. Wenn sie Probleme hatten in Physik, Chemie, Bio, Naturwissenschaften, sind sie zu mir gekommen. Wenn es was gab mit Deutsch, haben wir die Oma angerufen. Ja, wir hatten eigentlich wirklich für jedes Fach eine Ressource, jemanden, der helfen kann. Und umgekehrt habe ich dann aber Schülerinnen zu dem Zeitpunkt, die zu Hause gar nichts machen können, weil sie dafür zuständig sind, auf die kleinen Geschwister aufzupassen. oder weil sie für die Zoom-Calls einfach kein eigenes Zimmer hatten, in dem sie in Ruhe den Zoom-Call machen konnten. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, da ist sogar völlig unabhängig von der finanziellen Situation, ist einfach also ich meine jetzt, nein, das ist natürlich die finanzielle Situation gehört da dazu, aber die Ausgangslage, die die Kinder haben, rein auch in der Wohnung mit den Ressourcen, die die Eltern haben und nicht nur mit den finanziellen, sondern auch mit den Bildungsressourcen aus der Bekanntschaft, die Situation ist so unterschiedlich. Während Corona ist das, finde ich, extrem aufgefallen während der Lockdowns. Aber wenn man halt hinschaut, man sieht es natürlich trotzdem. Man sieht es halt auch jetzt im Unterricht.
So ist es. Da muss ich dir recht geben, weil ich weiß noch, ich habe während der Corona-Zeit immer Videos aufgenommen und habe, weil es eben eine erste Klasse war, vor allem habe ich natürlich immer anschaulich mit Bildmaterial und vor allem Mathematik mit Plättchen und ich weiß nicht, ganz viele Videos aufgenommen. Ich habe sogar Bücher vorgelesen, also wirklich, und diese Videos den Eltern geschickt. Da haben wir WhatsApp benutzt zu dieser Zeit in der Klasse und manche Eltern haben diese Videos gar nicht hergezeigt. Ja, also deswegen kann man auch nie davon ausgehen, dass jedes Kind immer die gleichen Chancen hat, weil die gibt es nicht. Ja, also in Österreich haben Kinder nicht die gleichen Chancen. Und ich möchte gleich hier anschließen, ich war vor 2 Wochen auf einem Lehrausgang. Ich habe gebucht über die Kinderfreunde, gab es eine Gratis-Vorführung von den 3 Stanisleuten, das war ein Musical. Und am nächsten Tag sagt mir ein Schüler, Frau Lehrerin, ich bin nicht gekommen, weil ich keinen Rucksack hatte für den Ausflug. Ja, also total spannend, oder? Und in Wahrheit, ich hätte Rucksäcke in der Klasse, ja. Ich habe so Reserve-Sackerl, die hätte das Kind nehmen können, aber ich habe das davor nicht gewusst. Und die Mutter hat sich geschämt und hat das Kind nicht geschickt, ja. Genau dasselbe. Ein Vater schreibt mir, wir wollen ins Kino gehen, und er schreibt mir einen Tag zuvor, das Kind hätte einen Arzttermin. Und ich schreibe ihm, dann bitte ich Sie auch um eine zeitliche Bestätigung. Und der Vater schickt das Kind am nächsten Tag dann in die Schule. Ja? Also das sind so Sachen, die zeigen, da geht es wahrscheinlich genau um das Geld. Ja? Weil die Eltern sich wahrscheinlich das Kino nicht leisten können, haben sie eine Ausrede erfunden oder wollten sich diese paar Euro, diese 6-7 Euro sparen. Ja? Also, und das zeigt mir natürlich schon, dass nicht alle Kinder immer die besten Möglichkeiten haben. So wie mein Kind zum Beispiel, wo jetzt das Finanzielle kein Problem wäre und der wahrscheinlich bei jedem Ausflug mitmachen könnte. Also weil ich Geld verdiene und einen guten Job habe. Aber das sind halt die Punkte, die wir auch oft als Lehrpersonen übersehen, wo wir uns aufregen. Oder wo ich mitbekomme, wenn Eltern das Geld nicht schicken, wird das Kind angeschrien. Aber das Kind kann ja gar nichts dafür. Und das Kind verdient ja nicht das Geld. Das Kind hat ja nicht Zugriff sozusagen auf das Geld. Ja, also deswegen verstehe ich manche Situationen wirklich auch nicht, warum wir unsere Köpfe noch immer nicht ändern können und immer alles an unseren Kindern auslassen.
Ich glaube, da ist ganz viel auch einfach bei den Lehrkräften noch nicht angekommen, weil sich viele von uns einfach auch nicht vorstellen können, dass 2,50 Euro ein Problem sein können für irgendwen.
Ja, genau. Ja.
Und ich finde, was das betrifft, war tatsächlich eine der besten Maßnahmen etwas, das die Stadt Wien letztes Jahr umgesetzt hat. Und das ist das Schulgruppenticket. Das sage ich jetzt noch dazu für alle Hörenden außerhalb von Wiens und alle, die nicht im Bildungsbereich sind, in Wien. Die Stadt Wien ermöglicht das, dass wenn ich mit einer Klasse auf Lehrausgang gehe, dass ich völlig unbürokratisch ein Gruppenticket gratis buche. Das heißt, es hängt für kein Kind mehr die Teilnahme im Ausflug von einem Fahrschein ab. Mhm. Und gerade dieser Fahrschein hat tatsächlich, weil ich weiß ja, was wir für ein Publikum haben in der Schule und dass wir einen Haufen Eltern haben, die sich einfach nicht, die sich auch die 2,50 Euro irgendwo absparen müssen. Und das heißt, wir machen wahnsinnig viele Gratisausflüge. Und es gibt in Wien so viele tolle Sachen zu sehen, die einfach nichts kosten. Das ist auch gut möglich, da sehr viel gratis zu tun.
Ja, vielleicht kann ich das noch erwähnen.
Ja.
Entschuldige, sprich
aber eben
bitte weiter.
Vor diesem Schulgruppenticket war es tatsächlich so, dass trotzdem Kinder dann einfach am Ausflugstag nicht da waren. Die waren dann krank, in Anführungszeichen, weil das Geld fürs Ticket nicht da war. Und das fällt jetzt weg. Und wir haben, ich habe es nicht statistisch ausgewertet, aber es ist deutlich merkbar, dass jetzt weniger Kinder bei Ausflügen fehlen.
Das stimmt. Ja, ich wollte nur ganz kurz, entschuldige, dass ich da so reingeredet habe. Ich dachte, du bist schon fertig oder hast schon ausgeredet.
Immer.
Dass wir das Ganze auch, der, weil jetzt kommen wir zur Gewerkschaft der FSG zu verdanken haben, weil das war wirklich jahrelange ein Thema, das jahrelang gefordert worden ist, das Jobticket für uns, für Lehrerinnen, vor allem, weil wir ja die Ausflüge mit den Kindern machen. Und wenn wir natürlich auch nicht jedes Mal Fahrscheine abzwicken müssen, selber und das abgeben und so weiter oder Kilometergeld sozusagen irgendwie in einer Plattform eingeben müssen, das erspart uns auch die Bürokratie und auch das Schulgruppenticket. Also das waren wirklich jahrelange Forderungen und die Stadt Wien, der Bürgermeister hat das dann sozusagen ermöglicht und dafür natürlich noch einmal sein Dankeschön auch, weil wirklich, das ist total unbürokratisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich war immer so verzweifelt und in der vierten habe ich meine Schülerinnen immer selber zwicken lassen, weil du stehst dann urlange da und musst dann auch diese Fahrscheine zwicken. Also es hat so viel Zeit in Anspruch genommen und jetzt musst du überhaupt nichts mehr fast machen. Und das ist wirklich etwas Tolles, das uns ermöglicht worden ist.
Völlig. Kam tatsächlich aus dem 22. Bezirk. Shoutout an das Team. Vielen Dank.
wenn wir schon bei diesen ganz praktischen Dingen sind, die es braucht und die das Leben leichter machen, Ilke, was sind so die Forderungen, die du jetzt priorisieren würdest, also wo du sagen würdest, aus deiner Praxis raus, da gehört aber ganz, ganz dringend was gemacht. Einerseits um die Arbeit von euch Lehrpersonen zu erleichtern, aber natürlich auch so, was die Bildung oder das Bildungssystem, Schulsystem an sich betrifft. Wo sind da die großen Baustellen?
Also ich finde, was mir zum Beispiel heuer persönlich sehr stark aufgefallen ist, ich habe eine Klasse bekommen, eine erste Klasse, und die Klasse wurde eröffnet in einem Raum, wo sozusagen davor ein Religionsraum war. Das heißt, es war dann nichts mehr drinnen. Und ich musste alles selber wieder produzieren. Ja, und ich finde, das ist auch eine Schwierigkeit für uns Lehrpersonen, vor allem in der Volksschule. Du musst Spiele irgendwie auftreiben für die Kinder, weil das sind noch Kinder, die kommen aus dem Kindergarten. Das heißt, ich kann nicht sofort von denen erwarten, dass sie einfach nur sitzen und arbeiten. Ja? So sollte es eh nicht sein. Aber ich sag's nur. Also manche erwarten sich das dann, aber die Kinder brauchen ja auch irgendwas Handgreifliches, womit sie die Zeit vertreiben können. Ja? Und ich habe wieder gemerkt, ich habe enorm viel Geld ausgegeben und das Geld werde ich niemals zurückbekommen. Also zum Beispiel, dass wir einfach ein Budget haben sollten, nicht nur für Materialien wie Schreiben und Hefte, und das Idee ist super, ja, dass es so ein Warenkorbgeld gibt, also ein Budget gibt für Büroartikel oder Utensilien, aber auch die Kinder brauchen auch etwas anderes, ja, und genau das sind so Sachen, die uns fehlen in der Volksschule, ja, wird bei euch auch nicht anders sein, wenn man Beschäftigungsmaterial braucht für die Pause oder irgendwas, ja. Und was mir dann noch sehr stark aufgefallen ist, ist, dass wir Lehrpersonen einfach mehr Stunden zu zweit haben sollten, ja, vor allem in der Volksschule, also in der ersten, zweiten Klasse, wo die Kinder sowieso noch sehr klein sind und wirklich viel Zeit brauchen, viel Aufmerksamkeit brauchen, wo man wirklich jedem Kind zuhören will, aber man schafft es dann nicht. Also da sollten auch mehr eigentlich immer zwei Lehrpersonen drinnen stehen, ganz ehrlich, so sollte es sein, aber ich weiß, dass das ja nicht möglich ist aufgrund des Personalmangels, aber diese Ressourcen wurden uns sowieso niemals gegeben. Hier sollte auf jeden Fall etwas verändert werden, aber auch an der Bürokratie. Ich bin zwar auch in der Arbeitsgruppe Entbürokratisierung vom Ministerium aus, aber ich finde, es sollten wirklich ganz schnell Möglichkeiten geschaffen werden, wo zum Beispiel Schulen nicht einfach selbst entscheiden können, wie sie ihre Schülerstammdaten führen, ob man alles zweifach oder dreifach zum Beispiel macht, wie ein Klassenbuch führt oder ein digitales dann noch dazu. wie viel Stunden im Klassenbuch noch eintragen muss, aber trotzdem auch noch in Vision oder halt auf dem Schülerverwaltungsprogramm oder wie auch immer. Also ich finde, das sollte auch alles einheitlich sein, weil ich höre auch oft, in manchen Schulen müssen Kolleginnen alles doppelt und dreifach abarbeiten. In anderen Schulen gibt es kaum mehr etwas, wo sie handschriftlich mehr etwas abgeben müssen. Alles wird auf der digitalen Plattform erledigt, auf den digitalen Plattformen. Aber ich finde auch, es sollte ganz rasch geändert werden, dass wir diese Übergänge vom Kindergarten weg, wie Schülereinschreibungen sollten zum Beispiel viel vereinfachter ablaufen. Ja, wir haben ja wirklich ganz viele Programme überall, die man nur zusammenfügen müsste, um dann gewisse Formulare nicht jedes Mal ausfüllen lassen muss, ständig hundertfach, wo ich mir denke, immer jedes Jahr alles 10-mal, 20-mal hinlegen muss, die Eltern das jedes Mal ausfüllen müssen, Religionsabmeldungen jedes Jahr. Also ich weiß nicht, ich finde, manche Sachen kann man wirklich ersparen. Und das wäre auch irgendwie nachhaltig, finde ich, weil man dafür weniger Papier bräuchte. Das könnte man wirklich alles mit irgendwelchen Online-Geschichten abarbeiten und dann hätte man das in dem System. Also das ist etwas, wo ich mir denke, da könnte man wirklich schnell etwas verändern und das wäre dann auch etwas, was nachhaltig wäre.
Also gerade wenn man sagt, die Volksschulen verwenden Vision und die Mittelschulen verwenden Vision, das sollte ja machbar sein eigentlich. Darf ich mir auch noch was wünschen? Ja.
Von meiner Seite aus, ja.
Ich wünsch mir einfach was, das wird wahrscheinlich eh nicht wahr, aber ich wünsche mir endlich diese multiprofessionellen Teams, dass die auch viele, viele Stunden kriegen, dass sie überall hinkommen. Und ich wünsche mir für alle Mittelschulen, und ich nehme an, in den Volksschulen ist es genauso notwendig, ich wünsche mir Schulpsychologinnen, und zwar Vollzeit. Nicht, ich meine, wir haben das große Glück, wir haben jetzt eine Vertrauenslehrerin 2 Tage die Woche bei uns an der Schule. Aber bei uns ist tatsächlich auch gleichzeitig die Schulpsychologin und die Vertrauenslehrerin sind vor 3 Jahren gemeint, eine in Pension und die andere in Karenz gegangen. Also und wir haben dann lang niemanden gehabt. Und das ist sowas, wo ich sage, gerade wenn wir davon reden, wie schwierig die Umstände der SchülerInnen sind, ja, wir haben so oft und so dringend die Notwendigkeit, dass wir jemanden haben, der sich da einfach auch um ein Kind kümmern kann auf eine Art, die ich einfach nicht kann, weil ich keine Therapeutin bin, weil ich das nicht gelernt habe. Und das ist was, finde ich, dass man aus meiner Sicht den Lehrkräften einfach abnehmen müsste. Wir sind keine Therapeuten und keine Therapeutinnen. Wir haben das nicht gelernt. Und das ist ja eigentlich auch gefährlich. Ja, das ist ja für das Kind nicht gut. Wir sind dazu nicht geeignet. Ich möchte, dass das nicht mein Job ist. Nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil ich es nicht kann, weil ich es nicht gelernt habe. Und ich finde, dass das ist was, das sehr dringlich wäre aus meiner Sicht.
Da haben wir ja eigentlich Glück, weil in Wien gibt es ja die multiprofessionellen Teams, die gibt es ja sonst eigentlich nirgendwo, in gar keinem Bundesland. Das Problem hierbei ist eigentlich nur, dass wir keine Leute haben, die genau diese multiprofessionellen Teams abdecken. Ja, also das heißt, wir würden ja mehr Schulsozialarbeiterinnen brauchen, wir würden mehr Schulpsychologinnen brauchen. Und ich glaube, das Problem ist halt eher dass einfach die Rahmenbedingungen genau für diese Jobs auch nicht so gut sind, dass die Leute diese Arbeit nicht annehmen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe eine Schulpsychologin kennengelernt, die hat in einer Mittelschule gearbeitet und sie hat dann gekündigt, weil sie gesagt hat, sie wurde in mehreren Schulen eingeteilt und die hat das ein paar Jahre gemacht und sie hat gesagt, sie ist am Ende, sie kann sich nie auf irgendwas genau konzentrieren, die ist total zerstückelt und sie geht jetzt woanders hin, weil erstens bekommt sie dann viel mehr Geld und muss viel weniger machen. Ja, also das heißt, es wird ihrer Psyche dort viel besser gehen. Das hat sie sich so vorgestellt. Und sie hat dann aufgehört. Also, und ich glaube, das ist schon etwas auch, was sozusagen über diese Arbeitsbedingungen viel aussagt. Natürlich auch über unsere eigentlich, aber wir machen das ja dann auch, weil wir unsere Kinder oft so sehr lieben, dass wir gar nicht unseren Job aufgeben wollen.
Genau das.
Ilka, ich habe eine, seit ich den Film gesehen habe, ich habe ihn mir vor kurzem noch einmal angeschaut und ich habe am Schluss geheult, natürlich, ist eh klar, weil der einfach so, ja. Was für ein unempathisches Stück Holz muss man sein, wenn man diesen Film nicht liebt und großartig findet. Und seitdem treibt mich eine Frage um, und zwar, hat der Film etwas für dich verändert? Und wenn ja, was ist das? Inwieweit hat der Film auf dich selber und auf dein Leben Einfluss genommen?
Also schon, eigentlich schon. Ich meine, jetzt zwar nicht meine Persönlichkeit sehr stark, aber doch mein Lehrerinnen-Dasein, und zwar im Rahmen von Sprachsensibilität. Also ich habe zum Beispiel, ich war bei einer Vorführung an der Universität und eine Schülerin hat zu mir gesagt, also eine Studentin, nicht Schülerin, Entschuldigung, eine Studentin hat zu mir gesagt, die Szene, wo eine Schülerin mir erzählt, dass sie gekidnappt wird und die Mama hat das erzählt und weiß nicht, und dann kommen die Leute und sagen, gib mir so viel Euro und dann gebe ich deine Tochter zurück. Also diese liebe Szene sozusagen, wo das Mädel da etwas erzählt, was ihre Mutter ihr erzählt haben soll. Und ich sage ihr, das ist vielleicht im Land deiner Mutter so, ja, aber nicht in Österreich, weil Österreich ist ein sicheres Land, ja. Und dann im Nachhinein habe ich mir wo ich den Film gesehen habe, ich hatte ja auch keinen, also ich hatte ja jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie mich da einzumischen, sondern das hat Ruth Beckermann ja auch so gut zusammengeschnitten, wie es, ich meine, eigentlich gehört. Sie macht ihre Arbeit doch sehr gut. Und da habe ich mir schon im Nachhinein gedacht, warum sage ich denn sowas? Ja, also ich glaube, ich sollte auch sprachsensibler werden, weil in welchem Land soll denn das so sein? Und die Studentin hat mich auch darauf aufmerksam gemacht und sie hat mich kritisiert und hat gesagt, das findet sie nicht gut, weil in keinem Land, und da habe ich ihr Recht gegeben, ja, da habe ich gesagt, ich danke dir vielmals für dieses Feedback, weil das stimmt vollkommen, ja. Dass man so einfach nicht reden kann, und auch wenn das Kind das vielleicht jetzt nicht obwohl so versteht, weil eigentlich war der Hintergedanke von mir, ich wollte das Kind nicht bloßstellen, ich wollte nicht sagen, das kann ja nicht sein, das kann ich deiner Mutter nicht glauben oder irgendwie, und wollte eigentlich nicht das Vertrauen brechen, das zwischen Mutter und Tochter so, ja, weil die hat dir das erzählt und die wird ja schon irgendwie sich gedacht haben, ich erzähle dir das jetzt und so weiter. Da waren halt mehrere Gedanken im Kopf. Also wie gesagt, diese Sprachsensibilität, wo ich auch sehr aufpasse mittlerweile, wenn ich mit Kindern rede, dass ich einfach nicht irgendein Blödsinn sage, nur weil ich überfordert gerade bin mit gewissen Fragen oder Erzählungen. Aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel wirklich, wenn ich an gewisse Momente denke, wie mit diesem Mathebeispiel, wo ich darauf verharre, dass das Mädchen mir eine Lösung sagt, obwohl ich finde das gar nicht so schlimm, weil eigentlich habe ich an dieses Kind geglaubt und wollte zeigen, du kannst das, ich helfe dir halt, ja, und du wirst das auch schaffen, dass du mir jetzt die Antwort lieferst. Das kommt aber im Film so hart rüber. Weil einfach, ja, weil das Kind quasi für manche so bloßgestellt wird, und ja, auf jeden Fall ist das eine unangenehme Situation. Aber mittlerweile schaue ich halt drauf, wenn ich merke, okay, das wird dem Kind unangenehm, ja, dann versucht ein anderes Kind zu helfen und so weiter. Also da versuche ich dann schon Lösungen zu finden. Und ich glaube, das hat mich auch in diesem Sinne ein bisschen verändert, dass man dann selber auch über sich reflektieren kann und über sein eigenes Verhalten oder Gesagte, und dann achtet man einfach mehr darauf, auf diese Situationen im Unterricht. Und ich glaube, das gelingt einem dann gut, wenn man sich 100-mal schon in diesem Film gesehen hat.
Wobei ich da bitte gerne zu deiner Verteidigung kurz springen möchte, denn ich finde nämlich genau diese zwei Momente, Entschuldige, machen dich in dem Film wahnsinnig menschlich. Also ich habe in dem Film wenig so sehr gefühlt wie diesen Moment, wo du mit dem Mädchen redest und es kommt einfach nicht die richtige Antwort. Und ich glaube, du sagst dir sowas wie, ja, aber wir haben doch genau das so oft geübt, das musst du doch jetzt wissen. Mhm. Und diese Frustration, die ist einfach so echt. Also das mag sein, da kann man sich reflektieren, so viel wie es geht. Aber es wird immer dieses, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir werden nicht immer perfekt antworten. Mhm. Und ich bin für mich als Lehrerin und für viele andere Lehrkräfte total froh, dass diese Szene da drinnen ist. Dass man sieht, das ist einfach echt, diese Frustration ist da. Wir sind nicht immer perfekt, wir geben uns große Mühe, wir üben mit den Kindern. Und dann funktioniert es trotzdem halt einfach manchmal nicht. Und wir verlieren manchmal die Nerven und wir sagen Sachen, die nicht perfekt sind. Und das Beste, was man machen kann, ist zu sagen, okay, nicht perfekt gelaufen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und ich finde, das macht dich irrsinnig menschlich in dem Film. Und das waren tatsächlich zwei Szenen, die mir tatsächlich sehr im Kopf hängen geblieben sind. Und das Tixo natürlich.
Ja, vielen Dank. Ja, also ich muss da sagen, ich habe auch ein Screening gehabt mit Traumata-Psychologinnen, ich glaube, so heißen sie. Und sie haben mir gesagt, sie arbeiten genauso wie ich eigentlich, weil heutzutage viele Kinder auch nicht die Gefühle der Erwachsenen oder der älteren Personen kennenlernen und wie wichtig das ist, dass man auch selber wirklich zeigen kann, dass man gerade enttäuscht ist, dass man gerade wütend ist, dass man gerade, ja natürlich jetzt nicht extrem, aber auf eine Art und Weise, die kindgerecht ist. Und also das hat mich jetzt daran erinnert, was die mir gesagt haben, weil du mich jetzt gerade natürlich verteidigt hast in diesem Sinne. Und auch sie haben gesagt, vor allem bei Kindern, die Traumata erlebt haben, dass das einfach wichtig ist, dass sie auch unsere Gefühle wahrnehmen, weil so können sie nur ihre schlechten Erlebnisse auch überwinden, weil sie sehen, okay, andere Menschen haben auch gewisse Gefühle, die manchmal jetzt nicht immer in das Schema passen. Ja, nicht jeder Mensch ist immer glücklich, sondern da gibt's Enttäuschung. Ja, da passiert einmal etwas, was nicht so gut läuft und die werden wütend und so weiter. Also ja. Das wollte ich noch ergänzen.
Ich finde das total schön, nämlich auch als Perspektive, dass man sagt, Menschen darf es, muss, soll, kann es überall und gerade und besonders in der Schule. Es geht einfach nicht um perfekt abliefern und ständig zu 100% emotional auch verfügbar sein und alles richtig machen. Weil wie sollen es denn nachfolgende Generationen auch lernen, wenn sie es nicht sehen?
Ja.
Wir haben eine Frage, die wir allen Gästen stellen, liebe Ilke. Und dieser Frage kommst auch du nicht aus.
Doppel die ist nicht allzu schwer.
Und keine zwar, Mathematik wann, versprochen.
Wann hast du dir das letzte Mal, egal ob jetzt in deinem Job oder anderweitig, gedacht, what the fuck? So richtig, what the fuck?
Ich glaube sehr oft.
Welchen Moment willst du uns erzählen?
Also ich glaube, es war vor kurzem auch, wo ich, wie gesagt, erste Klasse, das sind ja ganz zuckersüße, herzige Buben, die dann so kommen und dann, obwohl ich ja selber auch so eine bin, die sehr gerne Blödsinn macht mit den Kindern, ja, und dann steht der Bub da und kommt so die ganze Zeit und schließlich schon in mein Gesicht und dann so 6, 7, 6, 7, aber die ganze Zeit, also ohne Unterbrechung und ich habe mir wirklich so gedacht, what the fuck? Ja, und dann habe ich natürlich irgendwie das so durchschaut, okay, der will jetzt gerade irgendwie mich damit beeindrucken und habe dann auch begonnen mit 6, 7, 6, 7 und dann ist er einfach gegangen und irgendwie hat das gepasst. Also das war wirklich ein what the fuck Moment.
6, 7 Battle.
Ja, sehr gut. 6, 7 Battle.
Und da haben
genau,
wir
ja
jetzt dann das aber Jugendwort 2025 und what the fuck in einer Folge, die wir genau zum Jahresende aufnehmen. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort für 2025.
Ja, liebe Ilke, danke schön. Ich bin, es ist ja ein großer Fangirling-Moment für mich, dass du bei uns bist, dass du Ja gesagt hast zu dieser Aufnahme. Ich wünsche dir die schönsten Momente privat, in der Schule als Lehrperson. Ich glaube, der Filmfavoriten ist eins der Highlights nicht nur der letzten Jahre, sondern ist wegweisend auch für die nächsten Jahre. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, auch diesen Film zu machen. Ich finde das total toll. Und ja, mögen all die Dinge, die du vorher als Wunsch auch ausgesprochen hast, gehört werden von politischen EntscheidungsträgerInnen. Hört auf die Leute aus der Praxis, sage ich immer wieder, ja, gerade wenn es um die Bildung geht. Ja, und Sarah, ich möchte dir das finale, absolute Schlusswort geben.
Mir bleibt jetzt eigentlich wirklich nur noch über, mich von unseren Hörenden zu verabschieden. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst uns doch gern eine Bewertung dort, wo ihr uns gefunden habt. Und auf Social Media könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir freuen uns drüber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Baba.
Tschüss.